wir drei, die dieses Buch geschrieben haben, sind alle riesen Scrum-Fans und wir haben immer davor gewarnt, dass jeder Ansatz auch seine Grenzen hat. Also es gibt nicht den perfekten universellen Ansatz, der überall in jeder Situation passt und wir müssen unbedingt darüber sprechen, wo die Limitationen davon sind.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Scrum ist in vielen Unternehmen angekommen, als Standard, als Versprechen, als Hoffnungsträger. Und trotzdem erleben viele von ihnen eine irritierende Diskrepanz. Die Rituale laufen, die Rollen sind benannt, die Termine stehen, aber Wirkung entsteht zu selten. Statt schneller Lernschleifen gibt es Meetingroutine, statt echten Produktfortschritt gibt es Aktivität. Und statt Klarheit entsteht häufig das Gefühl, wir machen Scrum, aber es fühlt sich nicht lebendig an. Genau dafür gibt es ein drastisches, aber hilfreiches Bild, den Zombie-Scrum. Scrum sieht von außen intakt aus, aber das, was es eigentlich leisten soll, bleibt aus. Heute geht es darum, woran Sie Zombie-Scrum erkennen und warum es so hartnäckig entsteht und wie Sie darüber sprechen können, ohne in Schuldzuweisungen oder Methodenstreit zu geraten. Dazu spreche ich heute mit Johannes Schartau. Johannes hat vor einigen Jahren den Zombie Scrum Survival Guide auf Englisch mitveröffentlicht und wir haben damals schon einmal über das Buch gesprochen. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen, inklusive zusätzlicher Experimente in der deutschen Ausgabe. Das ist ein guter Anlass, dachten wir, neu draufzuschauen. Was hat sich in den Organisationen verändert und welche Muster sind erstaunlich stabil geblieben? Johannes, schön, dass du wieder da bist. Willkommen im Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ehe wir einsteigen in die Details des Buches, für die, die eben den Begriff noch nicht kennen, vielleicht erklärst du uns nochmal kurz, was versteht man unter Zombie Scrum und warum ist es so verbreitet, obwohl es so viele richtig machen wollen?
Zombie Scrum ist etwas, was wie echtes Scrum aussieht, wenn man augenscheinlich einmal draufblickt. Also alle Events sind da oder die Leute halten sich so grob an das, was im Scrum Guide steht. Und wenn man da aber genauer hinguckt, wir haben immer darüber gesprochen, dass das schlagende Herz fehlt eigentlich. Also es ist gar nicht klar, warum machen wir das eigentlich genau. Aus unserer Sicht ist Scrum vor allen Dingen dafür da, um Komplexität zu meistern. Und der Augenmerk ist aber gar nicht darauf, was sind so diese komplexen Probleme, die wir lösen wollen. Und deswegen halten sich dann die Leute einfach an den ganzen Prozess, der irgendwie mal von jemandem eingeführt wurde. Man weiß auch nicht genauso, warum. Aber es ist etwas Lebloses und was schade ist, also weil wir haben Scrum als etwas kennengelernt, was sehr dynamisch ist, was total viel Freude bereitet, wo Interaktion stattfindet, wo ein starker Fokus drauf ist, warum man das eben macht und welche Ziele man erreichen will. Und die Dinge fehlen dann.
Sprung zum Buch. Was war für euch jetzt der Hintergrund, eine deutsche Ausgabe zu machen? Also was ist inhaltlich jetzt anders oder habt ihr jetzt noch andere Erkenntnisse mit einfließen lassen? Was war so ein bisschen der Anlass?
Der Anlass war, dass wir gesehen haben, es hat sich nicht sehr viel verändert. Also wir hatten jetzt nicht die Illusion, dass unser Buch die komplette Industrie umkrempeln ja. würde. Das war nicht der Fall. Es war aber so, dass wir einfach bemerkt haben, dieses ganze agile Thema nimmt immer noch mehr an Fahrt auf. Es wird immer noch weiter verkauft. Immer mehr Leute setzen es ein und das, wovor wir vorher immer schon gewarnt haben, wird immer noch deutlich stärker. So, jetzt war es halt, dass viele Leute einfach auch gefragt haben, wann gibt es die deutsche Übersetzung. Ja. Und ich gemerkt habe, da gibt es einfach total das Interesse. Und ich habe mich hingesetzt, habe einfach das nochmal durchgeblättert, weil ich wusste, es ist einfach viel Arbeit. Mache ich das jetzt? Mache ich es nicht? Und beim Lesen fiel mir auf, das, was wir damals geschrieben haben, ist einfach immer noch aktueller geworden. Das war halt so ein bisschen so diese traurige Erkenntnis. Also ich hätte gerne irgendwie sowas gesagt wie, es hat sich deutlich verändert. Aber es war einfach gar nicht der Fall, sondern ich habe so gedacht, die Leute bräuchten das eigentlich noch mehr als vorher, also, weil die Dinge, über die wir gesprochen haben, die sind immer noch deutlich sichtbarer. Ich sehe es immer mehr und man hat auch gemerkt, im letzten Jahr ist einfach so dieses ganze agile Thema, es gab plötzlich diesen harten Kampf dagegen, also wo Leute angefangen haben, hey, das ist tot und wir brauchen das nicht mehr. Und das war, also alles, was die dort beschrieben haben, waren immer die Symptome, vor denen wir gewarnt haben. Und jetzt war das Schöne, ich hatte die Zeit, mir das mal anzugucken, wirklich zu reflektieren, welche von diesen Inhalten sind noch aktuell, das auch als Mitautor eben einmal durchgehen zu können und zu sagen, wenn hier irgendwas nicht mehr stimmt, dann nehme ich das raus oder ich mache nochmal ein komplettes Update davon. Und das war so dieser ganze Prozess und ich glaube einfach, die Thematik ist immer noch brandaktuell und auch jetzt die Resonanz kurz nach Veröffentlichung war auch, dass Leute gesagt haben, ja, stimmt, genau das brauchen wir jetzt.
Ja, Ja, zumal du jetzt gerade erklärt hast ja auch, dass Scrum ja nach wie vor viel eingesetzt wird oder vielleicht auch immer noch entgegen aller Buhrufe, dass agil tot ist, wird es ja trotzdem noch angewendet, gell? Und schade ein bisschen, dass das alles noch so aktuell ist wie damals, aber ich hoffe mal mit dem deutschen Buch, dass ihr da noch einen kleinen Pflock reinhauen könnt und vielleicht so den einem oder anderen Unternehmen da wirklich weiterhelfen könnt oder Teams, eben einzelnen Teams. Genau, sehr schön. Welche Schwerpunkte erwarten uns denn im Buch? Also wir gehen mal davon aus, dass die Hörer haben vielleicht nicht die englische Ausgabe schon gelesen. Also wir können vielleicht gleich nochmal von vorne anfangen. Also worum geht es euch in dem Buch? Welche Kernaussagen macht ihr dort? Was ist es, was ihr damit erreichen wollt und so weiter?
Eine wichtige Sache, mit der wir starten, ist, dass wir einfach mal ganz grundsätzlich drauf gucken, wofür ist Scrum eigentlich da? Mhm. Und das war eines der Probleme, wir drei haben alle an einem gewissen Punkt als Berater gearbeitet oder wir hatten sehr viel Einblick in verschiedenste Firmen. Und das, was wir immer gesehen haben, ist, dass sich niemand die Zeit genommen hat, einfach mit diesen Leuten sich hinzusetzen und zu sagen, welches Problem löst das eigentlich für uns? Warum genau Scrum? Warum nicht irgendwas anderes? Und wir schauen erstmal tief rein, wie war das ursprünglich mal gedacht? Ja, also wo kommt die ganze Ambition her? Warum sind Dinge in Scrum so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind? Mhm. Und nicht anders, sondern genau, warum wurden genau diese Entscheidungen getroffen? Und das ist wirklich die Grundlage dafür, um dann hinterher reinzugucken, wie manifestiert sich dann Zombie-Scrum? Mhm. Und das ist etwas, was wir teilen das in vier so große Dimensionen ein. Also es sind so in gewisser Weise die Hauptsymptome und wir kontrastieren das dann immer mit dem gesunden Scrum, also wie ist es eigentlich gedacht? Und das sind so diese vier Dimensionen. Das eine ist halt, wenn wir gut Scrum einsetzen, dann bauen wir etwas, was die Stakeholder auch tatsächlich brauchen. Also dieser Wertgedanke steht dort ganz im Vordergrund. Dann haben wir die Fähigkeit oder wir geben uns ganz viel Mühe, das so schnell wie angemessen möglich auszuliefern, weil das heißt für Firmen unterschiedliche Dinge. Nicht alle müssen zum Beispiel mehrfach täglich irgendwelche Software deployen, sondern nach Produkt sollte man sich die Frage stellen, wie können wir das so aufbauen, dass wir dem Markt oder den Kunden angemessen dann auch liefern können. Mhm. Dann gibt es diesen Teil davon, dass wir sagen, wir wollen uns kontinuierlich verbessern, weil es geht einfach nicht anders. Also wir gehen davon aus, es ist eine hohe Dynamik da, Dinge verändern sich, wir müssen ständig hinterfragen, funktioniert das eigentlich noch? Und dann zusätzlich noch, dass wir Selbstorganisation oder in Richtung Selbstmanagement, da muss man gucken, weil das Scrum Guide sich dann auch geändert hat und von Selbstmanagement spricht, aber dass halt diese Selbstorganisationskomponente mit drin ist und dass die wertschöpfenden Einheiten in der Organisation auch die Fähigkeit haben, ihr eigenes Arbeitsumfeld anzupassen an dem, was die Umwelt erfordert. Mhm. So, das sind halt die großen Dimensionen, also halt einfach dieses Warum und dann vor allen Dingen diese vier Teile von wie zeigt sich Zombie Scrum, wie sieht das denn gut aus und wie kann man da Fortschritte machen?
Mhm. Was hat sich seit der englischen Ausgabe in der Praxis verändert? Du hast schon vorhin gesagt, eigentlich nicht viel, außer dass es vielleicht noch brisanter geworden ist. Gibt es dennoch irgendeine Veränderung? Also kannst du irgendwas festmachen noch, was sich verändert hat? Oder ist alles stabil geblieben? Also im Negativen.
Ja, also die Scrum hat sich noch deutlich weiter verbreitet. Und das ist halt auch das Spannende, weil jetzt gerade eben diese Diskussion ist mit Agilität ist tot und trotzdem ist es weiterhin bei allen Firmen, mit denen ich zu tun habe, ist es einfach de facto Standard. Und dann ist es irgendwie so ganz komisch in so den Untergrund fast gerutscht, dass Leute jetzt irgendwie oberflächlich irgendwie proklamieren, so, ha, blöd, aber trotzdem machen es alle noch. Mhm. Und ich finde die Situation eigentlich noch gefährlicher, weil lasst uns doch das offen ansprechen und sagen, wenn alle das immer noch machen, dann lasst es uns doch wenigstens gut machen, weil ich denke immer, also so viele Leute, ich meine das wirklich ernst, die leiden tatsächlich darunter. Also die müssen sinnlose Prozesse über sich ergehen lassen und ich stelle mir das furchtbar vor. Ich möchte das nicht unterstützen. Mhm. Die andere Sache, die ich total wichtig finde, ist, dass wir schon seit Jahrzehnten davor warnen, dass sich die Dynamik in der Umgebung erhöht und man sieht es jetzt durch AI extrem, dass sich das beschleunigt. Und es ist natürlich auch, das ist jetzt so das nächste Hype-Thema und ich glaube dadurch, dass dieser Agilitäts- oder der AI-Hype hat so ein bisschen Agilitäts-Hype verdrängt, aber das ist genau das, was nochmal all das, worüber wir gesprochen haben, nochmal so stark nochmal so einen richtigen Druck drauf ausübt und das nochmal in eine ganz andere Richtung drängt, wo man jetzt spannenderweise, jetzt sagen alle Leute, Agilität ist tot und mein Fazit, weil ich habe mich echt damit auseinandergesetzt und auch gedacht, wenn es wirklich wenn es wirklich so ist, ich möchte Dinge tun, die effektiv sind. Ich möchte Dinge tun, die Leuten helfen, die nicht einfach irgendwie nur, weil ich das cool finde oder sowas, das weiter durchziehen. Und mir fiel auf, all das, worüber wir gesprochen haben, ist noch deutlich wichtiger geworden, weil du wirst das kennen, also halt, guck dir die Schlagzeilen an. Plötzlich gibt es halt sehr, sehr schnelle Dynamiken, die jetzt durch AI hervorgerufen werden, und das wird nicht weniger, das wird immer noch mehr.
Umso mehr eben der Bedarf auch nach agilen Methoden, die eben ja reagieren können auf einen gewissen Druck und auf die Komplexität, ja, wie das erfolgt, genau.
Genau, spannenderweise. Also das, und deswegen, es geht einfach nicht weg. Ja. So, und das, was vorher schon nicht geklappt hat, wird jetzt immer noch mehr wehtun. Mhm. Also das AI wird auf diese Schmerzstelle einfach total draufdrücken. Das ist halt das Lustige. Also es tut mir dann immer so leid für die Leute, aber ich habe das jetzt auch mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, ist es halt, okay, ihr habt das vor 5 Jahren, habt ihr das verpennt, und jetzt wird es einfach immer noch brenzliger. Ja. Und deswegen.
Ja, ja, der Druck, der zeigt die Schwachstellen auf und gnadenlos, ja. Also jetzt kann man sich da nicht mehr verstecken, vermutlich. Das, genau, tut jetzt einfach weh.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting. Alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Schauen wir tiefer unter die Motorhaube. Wie entsteht Zombie Scrum? Vielleicht können wir mal an so einem Beispiel festmachen, wie man da so reinschlittern kann. Also vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick in eins der 4 Bereiche oder so geben, dass wir sagen, okay, wie war denn jetzt das eigentlich gemeint und wie kann man da so abrutschen, ohne dass man es vielleicht gleich merkt?
Genau, es hat meistens damit zu tun, im Hintergrund ist aktiv, wie das System, in dem Scrum eingesetzt wird, wie das aufgebaut ist und wie die Leute dort über Arbeit nachdenken. Und das hat dann eben die Auswirkung darauf, wie Scrum eingesetzt wird. Also aus unserem Verständnis her müssen wir deswegen einfach immer nochmal diesen Schritt zurück machen und gucken, warum benutzen wir eigentlich Scrum? Und wir glauben, es ist eben ein Mittel, um komplexe Herausforderungen zu lösen. Oder wir gehen davon aus, dass Scrum besonders dafür geeignet ist in einer Umwelt, wo eine hohe Dynamik herrscht und wo sich Dinge sehr oft verändern. Da hängen jetzt sehr viele Sachen dran. Also das eine ist zum Beispiel, dass wir dann zugeben müssen, so, wir können einfach nicht alle Dinge so wie früher komplett durchplanen. Da gibt es ganz, wir gehen auch im Buch drauf ein, das heißt, weil andere Leute sagen dann, wir planen jetzt gar nichts mehr oder ne, wir denken immer nur bis zur nächsten Woche. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht damit gemeint. Es ist aber so, dass eben zum Beispiel Scrum hat diesen extremen Fokus auf das lieferbare Produktinkrement. Und das ist genau das, was so diese Feedback-Zyklen treibt, nämlich weil das Inkrement ist das, was uns Informationen gibt in einem Umfeld, wo Informationen extrem kostbar sind. Also dass wir eben sagen können, viele Sachen wissen wir nicht und wir müssen so möglichst schnell es geht herausfinden, womit wir es jetzt zu tun haben. Und die beste Art und Weise, es zu tun, ist, wenn wir möglichst nah an der Realität quasi Fakten schaffen, über die wir dann lernen können und dann in diesen ganzen Zyklus einsteigen können von, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Was heißt das für unsere Ziele? Was heißt das für unsere nächsten Schritte? Und dass wir dann so weitermachen können. In den meisten Organisationen ist es aber so, dass irgendwie mal jemand gesagt hat, wir müssen jetzt Scrum einführen, sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat, warum jetzt genau Scrum, wie vorhin gesagt. Und wir sind eigentlich immer noch da drin, dass wir eigentlich diesen Anspruch haben, Unsicherheit komplett auszuschalten und im Vorfeld alles bis in Gänze zu analysieren und dann halt einen Plan zu machen. Ich habe es einfach fast immer, also ich kann bei Leuten eigentlich schon so ein bisschen prognostizieren, dass sie denken, dass ich hellsichtig bin, aber meistens, und das ist jetzt halt ein sehr, sehr starkes Bild, aber es ist tatsächlich so, meistens befinden sich Scrum-Teams in einem Umfeld, wo sie Methoden anwenden, wo quasi gesagt wird, wir möchten, dass ihr möglichst flexibel seid und anpassungsfähig, aber ihr müsst bitte trotzdem auch genau bis zu diesem Zeitpunkt folgende Funktionalität liefern, weil sonst gibt es Ärger. Und das ist ein absoluter Widerspruch, der nicht lösbar ist. Und das System außenrum ist eben noch komplett darauf aufgebaut, diese Planbarkeit herzustellen und kann gar nichts mit dieser Flexibilität anfangen tatsächlich. Mhm. So, und du hattest ja gerade gefragt, zum Beispiel in einer Dimension, also wir könnten jetzt zum Beispiel drüber sprechen, wie schnell können wir einfach liefern oder wie angemessen ist das? Ich finde es aber immer spannend auch zu gucken, wie nah sind wir eigentlich dran an dem Ort, wo ein Bedürfnis auftritt? Also wenn wir sagen, es klingt so, als würde ich irgendwie einen Witz machen wollen, aber wir wollen natürlich etwas liefern, was Wert hat. Dann müssen wir natürlich wissen, was ist das denn eigentlich? Was heißt denn Wert eigentlich für uns? Und da müssen wir zum Beispiel darüber sprechen, für wen liefern wir das eigentlich? Und wer sind unsere Kunden? Wer sind unsere Stakeholder? Und wir im Buch zum Beispiel, wir haben das die Stakeholder-Distanzmatrix genannt. Also wo wir einfach gucken, wie weit sind denn diese wertschöpfenden Teams von dem Ort entfernt, wo hinterher die Lösung gebraucht wird. Mhm. Und wenn man das einfach mal so ein bisschen aufzeichnet, merkt man, dass da eine große Distanz zwischen ist und sehr, sehr viele Stationen, bevor Informationen ankommen bei dem Scrum-Team und dann gleichzeitig, wenn irgendwie was geliefert wird, passiert danach auch noch ganz viel, sodass diese Feedback-Schleifen, die wichtig sind im Scrum, die können eigentlich gar nicht richtig funktionieren, weil alles gepuffert ist und die Informationen nicht ankommen und auch kein direkter Kontakt da ist. Mhm. Und das wäre zum Beispiel einfach so ein sehr offensichtliches Symptom, also weil eine der Sachen ist, der Scrum Guide aus unserer Sicht macht so ein bisschen, könnte besser darin sein, weil über Stakeholder gesprochen wird. Ja, und es wird aber nicht definiert, was das genau heißt, leider. So, und wir gucken mit unseren Kunden immer als erstes, wie definiert er denn diese Begriffe Stakeholder, Kunde, User, End-User und all solche Sachen. Das muss man erstmal aufdröseln und dann sich so ein bisschen eine Karte davon machen und dann aber halt gucken, wo ist eigentlich der echte Bedarf, wo letztendlich auch so, wer bezahlt euch denn? Ne? Also, wie seid ihr im Kontakt damit und wie liefert ihr Lösungen dorthin, um dann wirklich zu merken, hilft das oder hilft das nicht?
Mhm. Mhm. Einer der Hauptprobleme sind der Zielkonflikt. Wie zeigt sich der konkret? Gerne auch an einem Beispiel. Also
wir optimieren in Scrum auf sehr andere Sachen, als wir das in der traditionellen Organisation tun. Und das eine ist, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen einfach so schnell es geht, Informationen generieren. Und das ist etwas anderes, als eine komplett fertige, ausspezifizierte Lösung zu liefern. Und allein dieses Verständnis davon, Informationen sind richtig wertvoll, weil wir eben davon ausgehen, es ist nur Unsicherheit da. Und sobald wir mit Menschen zu tun haben, alle Leute kennen das. Also man spricht einfach mit Menschen in irgendeiner Organisation und die werden dir ja sagen, eigentlich wissen unsere Kunden nicht genau, was sie wollen. Ja, das ist tatsächlich einfach immer so. Und dann rauszufinden, aber was ist denn das, was tatsächlich funktioniert? Und wie können wir eben kleinstmöglich, schnellstmöglich mehr in Richtung davon kommen, bevor wir überhaupt etwas bauen, was vielleicht auf falschen Annahmen basiert. Das ist da aus unserer Sicht, worum es bei Scrum halt 100% geht. Und wenn aber wir dann gleichzeitig diese Mechanismen in der Organisation haben, wo gesagt wird, ja, aber wir können gar nicht klein, wir können nur groß, wir können nur bitte im Vorfeld ausspezifizieren. Und wenn du dich hinstellst als Product Owner und zum Beispiel sagst, ich bin mir noch dabei nicht sicher oder wir versuchen noch Informationen zu generieren, dann hast du in vielen Firmen echt das Problem, weil du das eigentlich nicht sagen sollst. Du bist der Experte oder die Expertin und von dir wird verlangt, dass du diese Sachen im Vorfeld geklärt hast. Ja, und wieder mit Sternchen dran, ja, soweit das geht, sollte man das tatsächlich auch tun. Aber wenn wir wirklich in einem komplexen Umfeld sind, dann ist es so, dass man das leider gar nicht tun kann. Also wir können zum Beispiel menschliches Verhalten nicht vorhersagen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, ja, bis heute nicht. Und dann wäre aber halt die Frage, können wir eben Möglichkeiten schaffen, um menschliches Verhalten zu messen und halt zu gucken, wie reagieren die Leute denn tatsächlich drauf, unabhängig von dem, was sie tatsächlich sagen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr fragt auch gerne immer erstmal nach dem, warum setzt ihr Scrum eigentlich ein? Also warum habt ihr euch für Scrum entschieden? Wo wird denn Scrum deiner Erfahrung nach als Lösung eingesetzt, obwohl das Problem ganz woanders liegt? Also hast du da vielleicht mal einen Einblick?
Ja, was eben sehr schade war jetzt in den letzten Jahren, dass es einfach überall eingesetzt wurde, wo es auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat, einfach weil es so viel vermischt wurde mit diesem ganzen New Work Bereich und es hat sich einfach so als Standard durchgesetzt und bei allen war irgendwie, oh, die anderen machen das jetzt, dann müssen wir das tatsächlich auch machen. Und es gibt halt, also das ist so dieses Spannende, weil wir drei, die dieses Buch geschrieben haben, sind alle riesen Scrum-Fans und wir haben immer davor gewarnt, dass jeder Ansatz auch seine Grenzen hat. Also es gibt nicht den perfekten universellen Ansatz, der überall in jeder Situation passt. Und wir müssen unbedingt darüber sprechen, wo die Limitationen davon sind. Es gibt Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe, wo dann einfach das Fazit hinterher war, ihr könnt dieses Thema beherrschen. Ihr könnt bitte einfach richtig gutes, traditionelles Projektmanagement machen und tut das einfach und versucht gar nicht was in diesem Bereich, ja, mit diesem, versucht gar nicht irgendwas Agiles oder Scrum einzusetzen, weil das gar nicht geeignet ist dafür. Ihr dreht Feedback-Schleifen auf was oder Iterationsschleifen auf Dinge, die ihr tatsächlich im Vorfeld auch klären könnt und wo es wirklich hinterher darum geht, wenn ihr den Plan habt, dass ihr euch an den Plan haltet. Und das ist gut. Und das, wenn das geht, ist das doch grandios. Dann sollte man das bitte auch machen. Wenn es nicht geht, dann ist zum Beispiel Scrum ein Ansatz, wo ich denken würde, den kann man dort gut mal in Betracht ziehen.
Du hast ja gesagt, also es geht hier vor allen Dingen auch in komplexen Umgebungen darum, eben durch diese Iterationen sich ranzutasten an die Lösung. Können wir nochmal kurz über Komplexität sprechen? Was heißt das jetzt für dich und was wird dabei oft falsch einsortiert?
Ja, das ist ein gutes Thema, weil auch dieser Begriff zum Beispiel komplex wird im Alltag oft für etwas benutzt, was einfach nur nicht ganz trivial ist. Es gibt dort verschiedene Ansätze. Also wir sind alle von Liberating Structures zum Beispiel beeinflusst und die Macher dahinter sind auch große Komplexitätstheoretiker. Und dann gibt es zum Beispiel das Kinevan Framework von Dave Snowden. Dort so im Komplexitätsbereich hat sich vor allen Dingen so diese Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Problemen durchgesetzt. Und wir halten die für hilfreich. Ne? Also man muss natürlich auch immer wieder dabei gucken, auch dieser Ansatz hat Grenzen. Aber so als grobe Unterscheidung im Business-Alltag ist es schon hilfreich, sich eben zu fragen, also habe ich ein kompliziertes Problem? Das heißt, ich kann es ist ein bisschen wie eine große, komplizierte Maschine, wo verschiedene Zahnräder ineinander greifen oder wo ich mich aber hinsetzen kann und ich kann es prinzipiell verstehen. Ich brauche Experten dafür, ich kann Analysen fahren und dann kann ich das tatsächlich machen. Aber bei einem echten, komplexen Problem ist es so, dass so viele verschiedene Komponenten daran beteiligt sind, dass ich nicht die Fähigkeit habe, das im Vorfeld komplett zu durchdenken, sondern ich brauche einen ganz anderen Ansatz. Und dieser Ansatz ist eben, also zum Beispiel Dave Snowden spricht von Probe, Sense and Respond. Das bedeutet, dass ich muss in gewisser Weise Experimente fahren. Ich muss erstmal mit dem Problem direkt interagieren und das bringt neue Informationen hervor. Und dann kann ich den nächsten Schritt und halt vielleicht die Richtung anpassen, aber ich kann es einfach nicht komplett beherrschen. Das ist leider schwer zu akzeptieren, ja. Also halt, dass man dann wirklich sagt, wir können es nicht im Vorfeld wissen. Aber es ist wirklich so, dass eben immer, wenn Menschen daran beteiligt sind, dass wir meistens im komplexen Umfeld einfach sind und eigentlich wissen Leute das auch. Also manchmal haben wir eine Intuition, das ist schön, wenn es klappt. Oft, wir reden zu selten darüber, meistens klappt es halt tatsächlich nicht. Aber menschliches Verhalten ist einfach so, selbst wenn es heutzutage, wenn wir es gefunden haben, was funktioniert, kann es sein, dass es morgen wieder nicht funktioniert, weil sich einfach das Verhalten verändert hat. Und dafür ist Scrum eben so gut geeignet, weil wir davon ausgehen, das ist die Basis von dem, womit wir es jetzt zu tun haben. In dem ursprünglichen Scrum-Paper von 1995 ist auch, ich weiß nicht, 30 Mal oder so das Wort Komplexität erwähnt. Also die sind auch sehr stark davon beeinflusst gewesen. Nach und nach hat sich das so ein bisschen, wurde das dort rausgenommen, einfach um es nicht mehr so direkt zu sagen. Aber es ist sehr klar, wo diese Wurzeln sind. Und eben dieser Komplexitätsansatz ist extrem hilfreich, um das zu verstehen, worüber wir eigentlich sprechen und warum das wichtig ist.
Und das ist genau das, wo eben traditionelle Unternehmen vermutlich dann ihre Schwierigkeiten haben, sich auf dieses Herantasten, dieses Unplanbare einzulassen, ja, oder? Das ist doch der Kern dann oft, oder?
Genau, und ich würde auch sagen, also teilweise zu Recht, weil es gibt dann auch eben diese Schluderigkeit, die halt wirklich ist, ja, keine Ahnung, ich probiere einfach irgendwas aus. Und man kann es zu sehr in das andere Extrem drehen. Und dann, da haben wir das Problem, es bedeutet nicht, wenn ich dann 100-mal blöde Sachen gemacht habe, dass dann automatisch eine gute Sache dabei rauskommt. Also ich kann quasi unendlich viel Blödsinn einfach fabrizieren. Das ist tatsächlich möglich. Also man muss trotzdem diszipliniert dabei sein und man muss sich trotzdem Gedanken machen und aus unserer Sicht sollte man immer eine klare Richtung haben. Also es ist zum Beispiel im Scrum Guide inzwischen ja auch so, dass klar gesagt wird, es gibt ein Produktziel, Und es gibt Sprintziele und die geben einem auch den Rahmen vor, dass man halt nicht komplett sich irgendwie verirrt und quasi sagt, wir probieren einfach jahrelang alles Mögliche aus und verbrennen halt schön das Geld in der Firma, sondern dass wir haben ein Verständnis davon, was ist das, was wir erreichen wollen, wie sieht Erfolg aus, aber darin gibt es extrem viel Unsicherheit. Mhm. Nur ist es, also ich muss auch sagen, gerade aus meiner Sicht in Deutschland, also weil ich viel mit internationalen Firmen arbeite, es gibt andere Kulturen, die sich besser dafür eignen, wo Leute einfach deutlich gewillter sind, das ein bisschen lockerer zu sehen. In Deutschland ist es einfach aus meiner Sicht aufgrund so des Ingenieurtums, was genau darauf basiert, also dieses Komplizierte, dieses Analytische, was in manchen Gegebenheiten extrem gut und richtig ist, dass das aber dann übertragen wird auf Sachverhalte, wo das einfach nicht hält. Mhm. So, und das ruft dann Probleme hervor.
Mhm. Du hast vorhin schon mal den Begriff schlagendes Herz von Scrum erwähnt. Kannst du noch mal vielleicht sagen, wo sieht man denn in einem Review oder im Increment, dass dieses Herz schlägt?
Das Lustige bei Scrum ist ja eigentlich, dass man es unglaublich schnell erklären kann. Und eigentlich geht es ja nur darum, wir haben wiederkehrende Zeitintervalle und für die nehmen wir uns Arbeit vor. Und dann am Ende gucken wir, hat das gut funktioniert? Und dann schauen wir, was das heißt für das nächste Zeitintervall. Und auf dem Weg dorthin, dann sollten wir wahrscheinlich sehr regelmäßig miteinander sprechen, um mal zu gucken, sind wir dann auf dem richtigen Weg oder gehen wir zu weit von dem weg, was wir uns mal vorgenommen hatten. Eigentlich ist es das. Ja, also noch ein bisschen mehr dazu. Und wie vorhin schon gesagt, es ist das Produktinkrement. Also eine Version des Produkts, die möglichst nah ist an dem, wie es hinterher in der Produktion aussehen soll, oder möglichst nah an Kunden, an dem Ort, wo das Bedürfnis ausgetreten ist, das ruft die besten Informationen hervor und das ist dann eben dieser Treiber dafür, diese Reflexionsschleifen stattfinden zu lassen, dass man halt immer diese, also es gibt ein Produktinkrement und dann interpretiert man, was dort passiert ist. Das ist so, wie gesagt, in Kinevin ist es eben dieser Probe-Sense-Respond-Ansatz, Probe halt im Sinne von weiß nicht, ich stelle mir immer so eine wissenschaftliche Sonde vor oder so, weiß nicht, die auf dem Mars landet oder ich schicke irgendwas raus und das generiert dann Informationen und auf Basis dessen kann ich dann schauen, wie hat das eigentlich funktioniert. Mhm. So, und deswegen ist es halt, dass wir in dem Review aus meiner Sicht immer schauen sollten, also wir brauchen eben diese klaren Ziele von, was wollen wir eigentlich hinterher sehen? Ja, und dann können wir im Review halt gucken, ist das tatsächlich eingetreten? Was können wir am besten auch tatsächlich messen? Also nicht nur was glauben wir denn, sondern gibt es die Möglichkeit, irgendwie verlässliche Daten zu generieren, die wir uns im Review anschauen können. Und dann ist das eben der Absprung wieder, um zu gucken, was heißt das eigentlich für unseren nächsten Sprint. Und eigentlich ist eben Scrum einfach nur immer nur dieses Hin und Her zwischen Ambition, Realität. Ambition, Realität. Mhm. Und eigentlich ist es nicht viel mehr, aber es geht eben so schnell kaputt, wenn wir einfach nur, also ich habe mit Firmen gearbeitet, die hatten die nächsten 3 Jahre alle Sprints vorgeplant.
Okay.
Ja, also wo halt einfach in jedem Sprint, da passiert das, da passiert das, okay, da passiert das.
Das ist ja,
und
dann, ja,
da ist keine, das, da, ne, du verstehst, das ja. Halt, also da ist keine Reflexion drin, da ist keine Lebendigkeit drin, da ist gar nicht so dieses drin, so, oh, jetzt, das hatten wir gar nicht erwartet. Da müssen wir aber halt, wir wollen ja effektiver sein, wir wollen einen wirklichen Effekt erzielen, wir wollen nicht einfach nur drüber reden und halt einfach irgendwas liefern, sondern wir wollen ja, dass wir einen echten Unterschied machen, dass wir Resultate haben. Und das geht ja halt nur, wenn wir da ehrlich mit umgehen und sagen, aber wir haben wahrscheinlich keinen richtigen Blick auf die Realität. Den müssen wir nach und nach herstellen und wir müssen das konstant abgleichen. Und das ist eben so ein bisschen dieser Herzschlag von, ne, wie gesagt, Inkrement und ruft Informationen vor und dann weiter, was ist jetzt die Ambition, eingerahmt eben von einem Produktziel, dass wir die grobe Richtung nicht aus dem Auge verlieren, sondern dass wir eben einfach wissen, ja, aber letztendlich wäre es wichtig für unsere Firma, dass das und das passiert.
Mhm. Und wenn dieser Wechsel, den du gerade genannt hast, eben ausbleibt, dann ist es eben, rutscht es ab in Zombie Scrum eben, da schlägt dann halt nicht kein Herz mehr sozusagen. Ja.
Da fehlt dann auch diese Leblosigkeit, ne? Also, dass wir haben ja lange drüber gesprochen, weil wir hatten das am Anfang so ein bisschen als Witz mit dieser Zombie-Metaphorik und vor allen Dingen, was uns wichtig war, ist, wir wollen damit keine Menschen verurteilen, sondern wir reden über Zombie-Systeme. Mhm. Und dort ist es einfach, dass diese Anpassungsfähigkeit fehlt. Also ne, wir schlurfen wie ein Zombie einfach weiter nach vorne und reagieren eigentlich gar nicht auf unsere Umwelt. Und vielleicht passiert neben uns irgendwas, eine Explosion oder so, in Zombie-Filmen passiert
ja,
sowas
genau.
Sehr gerne.
Ja, ja.
und ich laufe aber einfach weiter nach vorne. Und das war halt für uns genau dieses Sinnbild davon, so da findet diese Koordination mit der Umwelt gar nicht statt. Die Sinne sind gar nicht lebendig und es geht einfach irgendwie nur in eine Richtung und es ist so ein bisschen egal, was passiert.
Ja, ist ja ein gutes Bild, finde ich auch, genau. Wenn wir jetzt mal in die Praxis gucken, also wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, wir haben Zombie-Scrum, welche drei Signale könnte man da nennen? Also welche Signale erkennt man da?
Ja, es gibt sehr viele und in dem Buch gehen wir da detailliert drauf ein, dass wir wirklich immer sagen, hier sind die Dinge, wie du es diagnostizieren kannst. Eine der Sachen, also wenn ich nur wenige auswählen könnte, ich würde eben einmal schauen, wer sind wirklich eure Kunden oder ne, wo fließt eigentlich diese Wertinteraktion, inwieweit seid ihr davon weg? Und ein Zombie-Scrum-Symptom wäre eben, die Distanz ist sehr groß. Dann ist es so, dass wir uns auf das Produktinkrement fokussieren können und dass wir eben sagen können, wie weit geht eigentlich dieses Produktinkrement? Also wie ambitioniert ist eure Definition of Done? Wie weit geht die wirklich in die Produktion rein und wie sehr habt ihr die Fähigkeit, Produktinkremente herzustellen, die echte Informationen generieren? Und die Antwort ist halt meistens, also von den meisten Zombie Scrum Teams ist halt einfach, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich kriege irgendwie gesagt, was ich zu tun habe und dann hake ich das ab und dann geht das irgendwo hin. Ich weiß gar nicht genau, was dann passiert. Ja. Und das Dritte ist, in diesem Bereich von also sowohl Selbstorganisation als auch kontinuierliche Verbesserung, allen ist das irgendwie komischerweise bewusst, ne? Und alle denken irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was das soll und irgendwie könnte das besser sein, aber die Leute im System haben nicht die Fähigkeit, das selbst zu verbessern. Also wirklich dann zu sagen, okay, jetzt machen wir aber mal was dran. Wie kriegen wir denn diese Distanz kleiner? Wie schaffen wir es dann vielleicht mal bessere Produktinkremente zu kreieren und vielleicht einfach mal öfter Wert zu liefern? Und da ist einfach...
Da braucht man den Blick von außen, meinst du, oder?
Vielleicht, also ich würde mich immer freuen, wenn es von innen kommt, aber die Leute sind eben auch in diesem System so gefangen. Also es ist halt, dass auch... Dann also zum Beispiel hat Scrum einfach Retrospektiven mit eingebacken so und meiner Erfahrung nach sind die meistens ziemlich flach. Also man redet dann halt irgendwie so ein bisschen darüber, ja, letzten Sprint fand ich das und das doof, aber so dieses tiefe Angucken von, wie sieht denn eigentlich unser System aus und wie könnten wir das denn deutlich besser machen als vorher, so ein bisschen auch, also das kann gerne von innen kommen, also dieses bisschen Disruptive von, warum machen wir das eigentlich? Oder ist es das Beste, was wir aktuell hier tun können? Das findet leider zu wenig statt.
Weil du vorhin meintest, die Leute sind nicht in der Lage, sich selbst da rauszuziehen. Meinst du aber insofern, sie tun es halt einfach nicht, aber sie könnten, wenn sie tiefer reinschauen würden, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen oder verschiedene Dynamiken drin. Das eine ist, die meisten Leute wissen halt gar nicht, wie das denn gut aussehen würde.
Okay.
Ja, also und das, ich meine das wirklich mit absolutem Mitgefühl. Aber die haben halt noch nie gesehen, wie sieht denn das in richtig gut aus und können sich das auch gar nicht genau vorstellen. Und dann gibt es aber diesen Teil, selbst wenn sie diese Erkenntnis hätten, ist es so, dass sie eigentlich nicht die Macht haben, dieses System umzukrempeln. Also zum Beispiel, wenn wir in einem plangetriebenen System unterwegs sind, wo wirklich diese Mechanismen eben sind, wie ich das sagte, also ihr liefert bitte bis genau zu diesem Zeitpunkt das, dann ist es natürlich sehr schwer, wenn ich jetzt in einem Team alleine arbeite, dann werde ich wahrscheinlich nicht dieses ganze Konstrukt in der Organisation komplett aushebeln und ändern können. Das ist eben auch der Grund, warum wir in dem Buch, wir reden immer von Experimenten, weil wir davon, also wir haben das unter der Prämisse geschrieben, wir gehen davon aus, dass du nicht die Fähigkeit hast, das ganze Organisationssystem von alleine zu verändern. Das Buch wäre anders gewesen, wenn wir gesagt hätten, das ist nur für Führungskräfte, die Macht haben, die Strukturen in der Organisation komplett zu beeinflussen. Aber das haben wir eben nicht gemacht, weil wir wissen, dass fast alle Leute, die davon betroffen sind, eben nicht die Möglichkeit haben, alles zu verändern. Und das hat einfach systemische Gründe, weil sie dort einfach auch ein bisschen gefangen sind. Also man kann vielleicht ein bisschen positiv gesagt Druck ausüben oder halt irgendeine Veränderung anstreben, aber man schafft es halt einfach nicht, diese ganz grundlegenden Dynamiken komplett zu ändern.
Aber ich frage mich, wie kann man dann mit Scrum ordentlich arbeiten, wenn dann von außen immer wieder einem da Steine in den Weg gelegt werden? Ist doch dann Zombie-Scrum eigentlich vorprogrammiert? Oder gibt es dann Aufklärungshilfe von, also wenn ihr zum Beispiel dann als Beratung dahin geht, dass ihr dann auch helft zu klären, wie man sich da freikämpfen kann, um richtig arbeiten zu können? Oder sind die Tipps in dem Buch jetzt eher, dass du in deinem kleinen Rahmen sozusagen das Bestmögliche rausholst.
Ja, die Experimente im Buch sind eher in diese Richtung. Mhm. Ne? Also wie gesagt, einfach wir gehen davon aus, du kannst nicht das System von heute auf morgen von alleine verändern. Da geht es dann ganz viel darum, Probleme sichtbar zu machen, Bewusstsein zu schaffen dafür. Mhm. Und das Wichtige ist ja, es geht nicht darum, Scrum gut zu machen. Es geht darum, gut zusammenzuarbeiten und dass man Wert für die Organisation liefert. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man aber in gewisser Weise auch Gründe, auf die man zeigen kann. Also zum Beispiel die Distanz von den Kunden, die lässt uns Lösungen liefern, die nicht das eigentliche Problem adressieren. Als Beispiel. Also wir haben, und das kennen alle, ja, wir haben jetzt ein Jahr lang an dieser Lösung gearbeitet. Und die Leute, für die wir das gebaut haben, die setzen das gar nicht ein. Mhm. Das ist halt die größte Verschwendung, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und das ist halt schade. Und das möchte eigentlich keine Organisation. Und das ist zum Beispiel was man dann als Hebel benutzen kann. Und also nicht im Sinne von hahaha, sondern einfach, das können wir doch besser. Oder das ist doch ein echtes Problem. Und das kann dann der Auslöser sein, um zum Beispiel darüber zu sprechen, können wir Scrum besser einsetzen, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Wenn wir jetzt von außen dazukommen, haben wir natürlich noch eine andere Stellung. Mhm. Aber trotzdem ist es auch so, dass wir dort immer noch mal genau gucken, was war eigentlich der Grund, jetzt mit Scrum anzufangen? Welches Problem sollte das für euch lösen? Und es geht einfach nur darum, schafft ihr es Wert zu schöpfen? Schafft ihr gut für die Organisation Dinge zu liefern, die wirklich gebraucht werden, die Organisation vorantreiben, ohne halt einen Fokus darauf jetzt, also im Nachhinein kann man dann darüber sprechen, wie sieht der Prozess dahinter aus, aber das Wichtige ist eigentlich, seid ihr effektiv gerade oder nicht?
Ja. Bei der Stakeholder-Einbindung, also hast du jetzt schon mehrfach genannt, dass es so wichtig ist, dass man da eine maximale Nähe hat, ja. Wo kippt es denn meistens? Also ein Beispiel hast du schon genannt, dass man zum Beispiel, dass das Team dann so viele andere Leute oder Ebenen dazwischen geschaltet sind, dass das Team gar nicht mehr wirklich am Stakeholder dran ist. Aber gibt es noch andere Mechanismen, warum diese Stakeholder-Bindung kippen kann und warum diese wichtige Interaktion mit dem Kunden, den späteren Kunden dann gekappt wird?
Ja, wir haben... Also ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu nennen, aber ich finde, eine der größten Probleme ist, dass wir in den meisten Firmen so eine harte Trennung haben zwischen Business und IT. Und dann wird auf der IT-Seite Scrum eingesetzt. Und was wir aber haben, ist, dass es gibt einen Fachbereich und die sind dann die Auftraggebenden. Und dann sind das, die IT ist dann der Teil, der diesen Auftrag annimmt. Und wir haben ein Machtverhältnis, was aus meiner Sicht nicht hilfreich ist. Weil eigentlich geht es darum, dass wir gemeinsam Probleme lösen. IT ist ein Werkzeug, um das zu tun. Und eines der großen Probleme ist, dass dieser Fachbereich dann eigentlich immer zwischen den eigentlichen Kunden steht und als so eine Art Proxy dann einfach die Meinung sagt. Und es ist so, dass sogar einige Firmen, mit denen wir arbeiten, dort ist es so, dass die sagen, ja, nö, also wir liefern ständig an unsere Stakeholder, wir achten sehr auf deren Feedback. Und wenn man dann halt mal schaut, ist es aber, das sind Menschen aus dem Fachbereich. Und meine Frage ist dann immer, woher wissen die denn, dass sie jetzt glücklich sein dürfen? Ja, weil es kann ja sein, dass die einfach auch eine falsche Sicht von dem haben, was die Kunden brauchen. Und dann haben wir wieder, wir haben wie so eine, weiß ich, diese
Flüsterposteffekt, oder?
Ja, genau, ne? Und es ist wie, wir haben eben diese Abpufferung dort weiter, die uns nicht dabei hilft, wirklich zu gucken, erzielen wir die Effekte, die wir haben wollen, sondern dann geht es eigentlich nur darum, dass dann irgendeine Person eben aus dem Fachbereich sagt, das finde ich gut, das habe ich mir so vorgestellt, vielen Dank. Mhm. Und dann fühlen sich alle irgendwie glücklich und wir machen Scrum total gut, aber hinterher sind die Zahlen trotzdem nicht da, wo sie sein sollen, weil diese Person das vielleicht nicht richtig dargestellt hat oder alle tun ihr Bestes, davon bin ich total überzeugt, aber es ist trotzdem so, dass auch diese Person vielleicht nicht so in dem Kontakt war mit der Umwelt, wie das vielleicht hilfreich wäre und dass wir dort eben, also unsere Produktinkremente nicht bis dahin vorstoßen, sondern halt nur bis zu dieser Person im Fachbereich. Mhm.
Mhm. In puncto Selbstorganisation, du sagst schon, man ist natürlich da nicht immer seines eigenen Glückes Schmied, aber wo kann man dann in einem begrenzten Rahmen eben sich gut selbst organisieren oder wo scheitert es da dann oft? Also wenn es dann abrutscht in Zombie Scrum?
Es ist dann tatsächlich schwierig und das ist immer so diese, also auch wenn ich mit Leuten arbeite, man muss auch gucken, wo die eigene Grenze ist und dass man nicht ausbrennt, weil das ist tatsächlich realistisch möglich. Ja, und man muss eben schauen, was sind die Grenzen, die mir gegeben sind. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, es ist echt spannend, mal auszuloten, wo die Grenzen wirklich sind. Und die meisten Leute haben das noch nicht gemacht. Und ich kann eben nur empfehlen, zum Beispiel, ich finde, Retrospektiven könnten ganz anders aufgebaut sein. Und wenn wir immer nur einen Sprint zurückgucken und so ein bisschen auf diese Befindlichkeiten eingehen, dann ist das meistens nicht so hilfreich. Und einfach nur als eine Inspiration vielleicht für die Leute, die zuhören, man kann auch diese vier Dimensionen von dem Zombie Scrum Buch nehmen und sich jede in der Retrospektive einmal eine daraus vornehmen und dann halt schauen, wie sieht denn das bei uns eigentlich aus? Und weil das eben einen tieferen Blick auf das System ermöglicht und viel grundsätzlichere Fragen stellt. Also nicht nur, fanden wir das gut oder nicht, sondern auch diese Frage, woran merken wir denn eigentlich, ob was gut ist oder nicht? Ja, und wir sprechen also von Chris Argyris, dieses Konzept von Double Loop Learning, was eben nicht nur ist, wir gucken darauf, welche Aufgaben machen wir, sondern auch, warum machen wir das Ganze eigentlich oder wie bewerten wir das alles? Und wenn das stattfindet, dann bringt das einen ganz anderen Blick darauf, warum man diese Sachen macht und wie es aussehen könnte. Und dann könnte man eben schauen, was gibt es für Möglichkeiten, es mehr in diese Richtung zu bewegen. Mhm. Also es ist auch wieder ein komplexes Problem, wo wir dann nicht sagen können, oh, jetzt wissen wir das und dann ist alles total einfach und dann morgen ist es anders, sondern wahrscheinlich ist es auch was, wo man sehr viel ausprobieren muss. Ich kann immer nur sagen, ich rate Leuten immer sehr stark, versucht doch bitte einfach klar zu machen, dass ihr das Problem für die Organisation so sichtbar machen könnt, dass die Chance besteht, dass andere Leute sagen, ich möchte das gern zusammen mit dir lösen. Weil sonst interessiert das einfach niemanden und das ist auch sehr normal. Also wenn jetzt zum Beispiel man sagt, wir machen Scrum nicht so, wie es im Scrum Guide steht, dann interessiert das einfach niemanden. Aber wenn man zum Beispiel sagt, wir liefern Lösungen, die hinterher nicht umgesetzt werden und das ist eine Riesenverschwendung, dann ist es so, wie gesagt, es ist leider nicht so, dass immer alle Leute hinschauen, aber die Chancen sind deutlich höher, dass Menschen sagen, oh ja, stimmt, das müssten wir eigentlich tatsächlich mal ändern. Lass uns mal drüber sprechen, wie wir es machen können.
Welche unbequeme Wahrheit müssen denn Teams akzeptieren, wenn sie aus Zombie Scrum raus wollen? Also was müssen sie sein lassen? Kann man das so subsumieren?
Ja, nochmal mein komplettes Mitgefühl mit allen Leuten, die davon betroffen sind. Aber halt die unbequeme Wahrheit ist oft einfach die letzten Jahre hätte das deutlich besser gemacht werden können. Oder es ist leider nicht so effektiv, wie es hätte sein können. Und das bedeutet im Endeffekt, dass mich bewegt wirklich dieser Reibungsverlust davon, wenn ich mir das angucke, wie viel Zeit Leute aufbringen, um einen Prozess aufrechtzuerhalten, der aber gar nicht zielführend ist und der gar nicht wirklich weiterhilft. Und das ist schade. Also da geht Arbeitszeit drauf, da geht Lebenszeit drauf und das halt ehrlich anzugucken, kann oft sehr schmerzhaft sein. Also auch auch nochmal die Scrum Master, mit denen ich zusammenarbeite, die geben wirklich ihr Bestes. Ja, also die haben absolut tolle Absichten, aber oft ist es auch so, dass die auch noch nie so dieses Tiefe gesehen haben von, wie sieht das denn in so richtig gut aus? Und dann sich das einzugestehen und dann aber auch gleichzeitig eben manchmal auch sich einzugestehen, wir sind in einem Umfeld, wo wir nur kleine inkrementelle Verbesserungen stattfinden lassen können. Wir können nicht die große Revolution machen und es jetzt sofort viel besser machen, sondern wir müssen Dinge als gegeben annehmen und die sind oft nicht schön. Und das ist, glaube ich, das Schwierige und da zum Beispiel auch über einen langen Zeitraum die Motivation aufrechtzuerhalten und zu sagen, entweder ich probiere jetzt nochmal etwas anderes oder ich probiere etwas, was vorher nicht geklappt hat. Ich probiere es einfach nochmal. Ich frage einfach nochmal da oder wir starten einfach nochmal einen Anlauf, ohne zu resignieren. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Also ihr werdet ja auch mit der Führungsetage oder der Organisation sprechen. Was empfiehlt ihr denn dann den Leuten? Ja, also jetzt mal raus aus dem Team, hoch in die Führungsebene.
Christian, einer der Co-Autoren, hat inzwischen noch deutlich mehr geforscht. Also er ist Organisationspsychologe und hat noch deutlich mehr geforscht in diese Richtung, was macht Scrum-Teams eigentlich effektiv. Er hat auch ein sehr schönes Paper dazu veröffentlicht, was von Jeff Sutherland übrigens auch sehr gelobt wurde. Und einer der Faktoren, wo man wirklich so vorhersagen kann, was diese Team-Effektivität total beflügelt, ist die Management-Unterstützung. Und ich glaube, eine der Sachen, an denen ich auch sehr intensiv arbeite, ist, dass die Art und Weise, wie Führung stattfindet, eben sich auch nochmal deutlich ändern muss einfach. Und eine der Sachen ist, Das wird schon länger gesagt, aber es wird jetzt eben, wie wir vorhin schon meinten, durch AI nochmal deutlich brandaktueller. So dieses Design von Systemen und Schaffen von Voraussetzungen, dass das höchste Führungsaufgabe ist und deutlich weniger das Reingucken in Details und in tatsächliche Aufgaben. Mhm. Und ich würde dann eben also mit den Führungskräften, die wir arbeiten, mit denen machen wir genau diese Sachen, dass wir halt sagen, wie sieht denn dann diese Umgebung aus, in der die Scrum-Teams arbeiten? Und dann ist da aber auch eben oft hinter, auch wieder, diese Menschen haben die besten Absichten und meinen es nur gut, aber kriegen wir vielleicht Dinge anders aufgebaut? Also wir haben einfach noch, ja, es ist ein Riesenthema, aber zum Beispiel einfach der jährliche Budgetierungszyklus in den meisten Firmen, der dann halt an einen Scope gebunden wird, schmeißt halt einem ständig Knüppel halt zwischen die Beine. Ja? Also wenn halt wirklich gesagt wird, okay, du sagst mir jetzt, was du nächstes Jahr lieferst und dann kriegst du das Geld dafür und dann messe ich dich halt hinterher dran, ob du auch wirklich das geliefert hast, was du zugesagt hast. Mhm. Und dann reden wir darüber von, wir wollen aber in AI-Zeiten total anpassungsfähig sein, aber bitte gleichzeitig, du kriegst deinen Bonus nicht, wenn du halt nicht hier das und das geliefert hast. So, und das sind Voraussetzungen, wo man halt einfach diesen extremen Konflikt hat und einfach, wenn man drüber spricht, auch sofort merkt, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann ist aber halt einfach das Thema, dass so wenig andere Optionen bekannt sind oder dass den Leuten oft die Fantasie fehlt. Also sie machen es vor allen Dingen, weil sie nichts anderes kennen. Mhm. Oder dann ist dieses Gefühl von, entweder ich mache das oder ich mache gar nichts. Ich nehme es, weil wir machen gar keine Budgetierung mehr oder sowas. Und das ist halt so dieses, also da einfach Handlungsoptionen aufzeigen und mit den Leuten auch reflektieren, wie wollt ihr das denn eigentlich mal, was ist denn angemessen für eure Umwelt und wie viel Flexibilität braucht ihr denn überhaupt? Also ist es einfach nur so, dass ihr da auf einen Hypezug aufgesprungen seid und es klang gut oder ist es so, nee, ihr braucht das tatsächlich richtig heftig und deswegen müsst ihr unbedingt reingucken, dass ihr nicht nur halt jetzt diese Teams, diese lustigen Iterationen machen lasst, sondern dass ihr auch drüber sprecht, wie sieht denn eure Organisation aus, damit die überhaupt tatsächlich sinnvoll arbeiten können.
Mhm. Aber das Stichwort Budgetierung finde ich sehr spannend, weil was würdet ihr denn empfehlen, wie kann man denn den Teams die Freiheit gewährleisten, eben nicht budgetgebunden Liefergegenstände abhängig zu arbeiten, ja, dass sie nur Budget kriegen gegen einen gewissen Scope und dennoch man verhindert, also die Organisation die Sicherheit hat, dass nicht nur so vor sich hin experimentiert wird. Gibt es da einen guten Weg? Habt ihr da eine Empfehlung?
Ich kann nur ehrlich sagen, dass ich da eine Meinung zu habe und aus meiner Sicht funktioniert die sehr gut. Ich streite mich mit anderen Leuten darüber. Deswegen, ich finde es cool, wenn Leute sich eine eigene Meinung machen. Mhm. Meiner Meinung nach ist es, dass zum Beispiel, also wenn wir über Budgetierung sprechen, dass wir halt Teams oder Wertströme budgetieren und die vor allen Dingen auf einer Outcome-orientierten Basis arbeiten. Also dass wir, ich benutze zum Beispiel auch OKRs, die damit kompatibel sind aus meiner Sicht, dass wir viel mehr darüber sprechen. Wie gesagt, wir pushen es deutlich weiter in den Markt, an den Kunden ran, dass wir sagen, was sind die Zahlen, die wir sehen wollen? Und das ist ein Aushandeln zwischen den Leuten, zum Beispiel einem Product Owner, einem Produktmanager oder einem Verantwortlichen für so einen Wertstrom, dass man sagt, lasst uns doch mal aushandeln, was wäre hier ein ambitioniertes Ziel, das wir ernsthaft messen können, was in unsere Organisationsstrategie reinpasst und wie viel ist es uns wert, das zu finanzieren, damit wir diese Ergebnisse tatsächlich haben. Hm. Und ihr werdet auch daran gemessen. Also wichtig ist, wir diktieren es nicht einfach nur runter und sagen, ihr kriegt jetzt folgende Ziele und wenn ihr nicht erreicht, dann habt ihr Pech, sondern dass wir auf Augenhöhe darüber miteinander diskutieren. Wie siehst du deine Umgebung? Was glaubst du? Geht das vielleicht noch ein bisschen ambitionierter? Das ist in Ordnung. Aber dann, ihr werdet auch dran gemessen. Also wenn es ein Commitment gibt, dann wollen wir laufend den Blick daran haben, wie entwickeln sich die Zahlen. Und wir sprechen dann immer ständig drüber. Deswegen ist diese Transparenz halt so wichtig. Mich interessiert dann nicht, was genau liefert ihr, sondern sind die Zahlen da oder sind die Zahlen nicht da? Mhm. Und da möchte ich möglichst früh Einblick drin haben. Also ich möchte dann nicht einmal im Jahr sagen, okay, total daneben, schlecht. Sondern ich möchte vielleicht nach 3 Wochen sehen, da waren wir auf dem falschen Dampfer. Lass uns das nochmal gerade ziehen. Ständig in diesem Austausch bleiben. Und aus meiner Sicht bringt das eine Verbindlichkeit, die, ich weiß nicht, ich würde persönlich, wenn ich Führungskraft wäre, fände ich das doch auch viel besser, weil ich eben nicht darüber spreche, ich muss nicht in diese Details rein und was genau liefert ihr, sondern halt, wir nehmen die Organisationsstrategie als klaren Rahmen und sagen, hier gibt es Dinge drin, die wollen wir gemeinsam erreichen. Wie passt das, was du machst, dort rein? Mhm. Was wären die Zahlen, auf die du dich committen kannst? Und wie schaffen wir das, da halt möglichst gut Einblick zu bekommen und da stetig im Austausch drüber zu sein? Mhm.
Na, das ist doch mal jetzt ein konkreter, guter Vorschlag. Also auch wenn nicht alle deiner Meinung sind, aber ich fand ihn jetzt recht plausibel. Genau. Mit Blick auf die Uhr vielleicht jetzt nochmal die wichtigsten Botschaften, die wir hier zusammenfassen können. Also euer Buch ist ein klares Statement, wieder zurück zum echten Herzschlag des Scrums zu kommen und wie man da eben auch die Feinjustierungen vornehmen kann mit diesen vier Ebenen. Jetzt vielleicht nur einfach so zum Abschluss, welche wichtigsten Takeaways sollte man aus diesem Podcast jetzt mitnehmen?
Wirklich einfach mal die Frage stellen, wofür machen wir eigentlich Scrum? Dieses Verständnis davon, Scrum hat halt ein ganz klares Ziel und das ist die Bewältigung von komplexen Problemen. Steht im Scrum Guide auch drin. Und das bedeutet halt, wir müssen einfach akzeptieren, dass eine hohe Unsicherheit da ist. Wenn wir in einem Umfeld unterwegs sind, wo das nicht der Fall ist, dann brauchen wir Scrum nicht. Aber wenn wir diese Unsicherheit und Dynamik haben, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Mittel. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Arbeitsweise sehr stark anpassen müssen und dann eben dieses Generieren von Informationen deutlich hoch priorisieren müssen und diese Lernschleifen aktivieren müssen. Mhm. Ja, also auch wichtig, ich kann halt total Informationen generieren, aber ich muss auch was damit machen. Ich muss auch daraus lernen. Ich muss auch meine Handlungen dementsprechend anpassen. Und eigentlich möchte ich alles halt darauf optimieren, dass das passieren kann, dass wir wenige Reibungsverluste haben und dass wir gerade eben diesen Fokus auf diese Effektivität haben von, bewegen sich eigentlich die Kennzahlen, die wir sehen wollen? Kriegen wir die Ergebnisse, die wir uns vorgenommen haben? Und dass wir das als Grundlage da nehmen, darüber zu sprechen, was müssen wir anpassen, was müssen wir verbessern.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die wichtigsten Eckpunkte, glaube ich, durchgesprochen. Es gibt natürlich noch jede Menge Details, aber liebe Hörer, Sie können ja auch gerne einfach dann nochmal in das Buch reinschauen. Da sind sicher noch jede Menge Infos und Inputs drin, die wir jetzt nicht hier covern konnten natürlich. Wunderbar, dann danke ich für deine Zeit. Ich wünsche ganz viel Erfolg mit dem Buch auf Deutsch auch und ja, freue mich mal wieder dann mit euch ins Gespräch zu gehen, wenn sich da hoffentlich ja noch was getan hat am Markt dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.